Ich würde gern, bevor wir heute weitermachen mit unserem Thema, die Feste Israels, doch noch eine kurze Gebetszeit machen. Und zwar habe ich heute Morgen einen Fax bekommen, oder hat mir hier jemand von der Zeltstadt vom Leitungsteam zugereicht, eine Liste von, ich schätze, ungefähr 30 oder 40 jungen Soldaten, die alle aus messianischen Gemeinden kommen, also alles gläubige junge Leute, die gerade im Einsatz sind in Libanon oder in Gaza. Und als ich die Liste mit meiner Frau vor im Zimmer durchgelesen habe, da ist uns schon ein bisschen kalten Rücken runtergelaufen, weil fast ein Drittel von den jungen Leuten kennen wir selber, sind zum Teil in unserem Alter, die in den Reservedienst gezogen worden sind, haben kleine Kinder zu Hause. Ich möchte sie einfach mal vorlesen, wenn wir uns vielleicht gemeinsam noch erheben und gerade für den Schutz für die jungen Leute dort beten können. Das ist Adam Rosenfeld, ist mit einer jungen Kanadierin verheiratet, die haben zwei kleine Kinder. Daniel Müller, David Janis, ist der Sohn von einem Einwanderer, eigentlich wie Wesna und ich, die keine Juden sind, aber sich entschieden haben, in Israel zu leben. Und ihr Sohn mit 18 hat er gesagt, ich möchte in der israelischen Armee dienen. Eli Abramov, ein Junge namens Gil. Chad Cohen, das ist der Sohn von einem von unseren Pastoren, von Chuck Cohen, der die Woche in Weinstadt unten predigen wird. Leonid O., Stefan Silver, auch der Sohn von einem Pastor, Jota Markus, Alan Williams, Daniel Boski von den Boski, von dem Ehepaar Boski aus Beersheba, Dima Mazurowski, Elisha Benheim, das ist der Sohn von Eliyahu Benheim, der auch in Jerusalem bei uns in die Gemeinde geht, Hermann Hausstand, Joel Golden, Mordi Weizmann, Reuven Miller, ein Junge namens Assi, David Boski, also die Familie Boski hat zwei Jungs gerade in der Armee, Eli Birnbaum, Gideon Halfstone, Heskel Intrader von Pastor Intrader, der auch in Jerusalem dient, der Sohn Joshua Meyer, er ist selber ein Co-Pastor von einer Gemeinde in Jerusalem, hat auch eine Familie zu Hause, Naftali Greenberg, Yigal Gittelmann, die folgenden sind gerade in Gaza selber im Einsatz, Rami Morrison, Shmuel Belay, Yossi Schweig. Und in Action heißt es hier, man weiß gerade nicht genau, wo sie sind, ist Ariel Birnbaum, Asael, Eli Abramov, ein Josh L., ein Messele E., Pniel Z., ein Mädchen, Uriel D., Ariel Weiss, Chaim Alepski, Eli Chupinski, auch der Sohn vom Pastor aus Haifa, Kolia Rübin, Moshe Malzbin, Shlomo E., Yigal Gittelmann, Aaron Piesch, ein Sohn von einer Neueinwandererfamilie, den wir als christliche Botschaft vor zwei Jahren helfen konnten, die ganz frisch im Land sind. Daniel Miller, Fyodor Leo S., ein Nathanael S., ein Tom D., ein Yehuda B., eine Hilla, ein Muriel, eine Marina, eine Tamar. Und gerade im Ausbildungslager sind Avi Shishkov, auch ein Sohn vom Pastor, und Jordan Silver. Und lasst uns bitte aufstehen und vielleicht gemeinsam gerade für den Schutz für diese Leute beten, dass Gott seine Hand über sie hält. Wir haben viele Zeugnisse gehört in verschiedene Konflikte, auch während der Intifada, wo Gott gerade gläubige messianische Soldaten auch gebrauchen konnte, in schwierige Situationen ein Segen zu sein von seinen Kollegen. Pastor aus Haifa hat uns berichtet, als er während dem Yom Kippur-Krieg oder kurz vorher in einer Armeeeinsatz auf den Golanhöhen war, sie sind auf dem Trainingscamp mit ihren Panzer gefahren, hat plötzlich der Heilige Geist zu ihm gesprochen und hat gesagt, halt dich fest und schnall dich an, da kommt gleich ein Abgrund. Und hat dem Panzerkommandeur gesagt, halt an, da kommt ein Abgrund. Er hat gesagt, nee, ich sehe hier nichts auf meiner Karte. Und der Panzer ist zwei Sekunden später in einen tiefen Abgrund reingefahren. Der Einzige, der überlebt hat in diesem Panzer, war gerade dieser Pastor Daniel Yahav. Der Sanitäter ging morgens zu ihm ins Hotel, in die Sanitätsraum und hat gesagt, wie ist denn das passiert, dass du überlebt hast, alle anderen sind schwer verletzt und tot in dem Panzer. Er hat gesagt, ja, weil Gott zu mir gesprochen hat. Und Gott hat ihm wohl zuvor den Vers gegeben, wenn Tausende zu deiner Rechten, Zehntausende zu deiner Linken fallen, ist doch der Herr bei dir und wird dich behüten. Und lasst uns beten, dass genau das passiert, dass Gott seine Hand über diese jungen Soldaten hält und dass einfach der Schutz Gottes und auch ein Segen und ein Licht Gottes mit diesen jungen Soldaten sind. Herr Jesus, ich danke dir, dass du der Hüter Israels bist. Danke, dass du nicht schlummerst und nicht schläfst und dass du jeden einzelnen von diesen Soldaten, die wir gerade gelesen haben, und auch viele andere, die hier nicht auf der Liste sind, wie Doron Schneider und Michael Schneider und viele andere, die von ihren Familien in der Reservedienst eingezogen worden sind. Vater, wir bitten dich, dass du bei ihnen bist, dass du wie eine feurige Mauer um sie herum bist, Herr, dass dein Schutz auf ihnen ist. Und Vater, wir bitten dich, Herr, dass du sie zum Segen setzt, Herr Jesus, auch für ihre ganzen Kameraden, wo sie sind, dass sie ein Licht sein können in dieser schwierigen Zeit. Wir danken dir, dass du bei ihnen bist und dass du sie behütest, Herr Jesus, wie ein Besserwisser der eigene Vater tun könnte, Herr. Wir danken dir, dass du um sie herum bist, dass du sie bewahrst und dass auch ihre Einheiten das merken, dass, weil dieser junge Mann bei ihnen war, dass ein Segen auf die ganze Einheit kommt, Herr Jesus. Wir bitten dich da darum im Namen Jesu. Du bist ihr Hüter, du bist ihr Schutz, du bist ihre Bewahrung und wir bitten dich ganz besonders vor den heutigen Tag, dass du um sie herum bist, Herr, wie eine feurige Mauer. Im Namen Jesu bitten wir dich. Amen. Amen. Wir haben hinten auch, möchte ich darauf hinweisen, eine Zeitschrift von der christlichen Botschaft. Ich springe mal, das Kabel reicht, glaube ich. Das ist die Organisation, für die ich arbeite in Jerusalem. Hier ist so eine kleine Infobroschüre, möchte euch einladen, sie mitzunehmen. Das seht ihr ein bisschen, was wir machen. Und dann die aktuelle Ausgabe, die nächste ist gerade schon im Druck oder in Vorbereitung versendet zu werden, aber unsere letzte Ausgabe behandelt genau das Thema, das wir heute Morgen auch in unserem Seminarteil hier bewältigen werden, und zwar Pfingsten, und zwar unter dem Aspekt Feuerzungen. Also wer sie die letzten Tage noch nicht mitgenommen hat, nehmt sie bitte mit, auch wer gern mit uns und mit unserer Arbeit in Verbindung bleiben möchte und regelmäßig von uns informiert werden will. Unsere Publikationen sind kostenlos. Bitte tragt euch ein, wir würden uns gern mit euch in Verbindung setzen und mit euch in Verbindung sein, damit ihr für uns beten könnt und einfach auch verbunden sein könnt mit unserer Arbeit dort in Jerusalem. Das Thema, das wir heute besprechen werden, ist das zweite große Pilgerfest Israels. Wir haben gestern über Pesach gesprochen, haben gesehen, wie Jesus als Lamm Gottes eine perfekte Erfüllung von all dem war. Ich konnte gar nicht auf alle Details eingehen, die hier noch hinzugefügt werden könnten, aber Jesus hat tatsächlich bis ins letzte Detail alles erfüllt, was vorgeschrieben worden ist von diesem Pesach-Lamm. Das heißt, die Gebeine sollen nicht gebrochen werden von diesem Lamm in der Pesachnacht. Als Jesus am Kreuz hing, haben die Soldaten von den zwei Gekreuzigten links und rechts die Gebeine gebrochen. Aber als sie zu Jesus kamen, haben sie gemerkt, er ist schon tot und er war der Einzige, dem sie nicht die Beine gebrochen haben. Genau wie es vorgeschrieben ist fürs Passahlamm. Was ich auch noch hinzu hätte fügen können, ist, dass die Bibel sagt, am Tag nach dem ersten Schabbat während dem Pesachfest, das heißt nach dem deutschen oder europäischen Kalendern, am Sonntag ist das Fest der Erstlingsfrucht oder der Erstgeburt, wo im Tempel die Erstlingsfrucht dargebracht werden muss. Interessant ist, die Bibel lehrt uns, dass Jesus am ersten Tag der Woche, also am Tag nach dem Schabbat, auferstanden ist von den Toten. Und die Bibel sagt uns in der Offenbarung, und genauso im Kolosserbrief, dass Jesus die Erstlingsfrucht oder der Erstling aus den Toten ist. Das heißt, Jesus in gewisser Weise repräsentiert die erste Frucht von seinem Kreuzestod. Ist er als Erstling aus den Toten im Prinzip die erste Frucht aus diesem Erlösungswerk vom Kreuz. Und dann kam als nächstes das Pfingstfest, und von dem sprechen wir heute. Ich möchte drei Stellen zum Anfang stellen. Eine aus dem Buch Levitikus bzw. 3. Mose, Kapitel 23. Ich glaube, ich ziehe meine Jacke aus, mir wird es doch ein bisschen warm hier. Dritter Mose 23, Und dort die Verse 15 und 16. Danach sollt ihr euch vom Tag nach dem Schabbat, von dem Tag, da ihr die Webegabe darbringt, 7 volle Wochen abzählen. Also es ist genau der Tag, von dem ich gerade gesprochen habe. Ihr sollt von dem Tag nach dem Schabbat, wo ihr die Webegabe darreicht, also den Tag der Erstlingsfrucht, auch der Tag, an dem Jesus auferstanden ist, sollt ihr euch 50 oder 7 volle Wochen abzählen, bis zu dem Tag, der auf den siebten Schabbat folgt, nämlich 50 Tage lang sollt ihr zählen und dann dem Herrn ein neues Speisopfer darbringen. Und jetzt kommt eine ganze Reihe an Speisopfern, die hier erwähnt werden. Das Interessante ist, die Rabbiner sagen, dass das Pessachfest und das Shavuotfest, also das Ostern und Pfingsten gewissermaßen, um es mit unserer Terminologie zu sagen, dass die eigentlich eine Einheit von einem Fest sind, weil sie durch diese sogenannte Omer-Zählung, so heißt es im Hebräischen, das Zählen auf 50 miteinander verbunden sind. Also sie sagen, Gott hat diese zwei Feste miteinander verknüpft zu einer Einheit, Pesach und Shavuot, durch das, dass man genau 50 Tage zählen muss, von dem Tag nach dem ersten Schabbat bis zum 50. Tag, und das ist der Pfingsttag gewesen. Und von daher sind beide Feste eine Einheit. Und das Interessante ist auch, dass die Gemeinde Jesu genau diese beide Feste und die Feste, die mit diesen zwei Festen in Zusammenhängen, bereits erlebt hat. Das sind die zwei großen Feste, wo eine Erfüllung stattgefunden hat. Von dem dritten großen Festzyklus, der im Herbst beginnt, da warten wir eigentlich noch auf die Erfüllung bis auf Yom Kippur. Das erleben wir heute schon durch den Tod Jesus, der Versöhnungstag, dass wir in die Gegenwart Gottes gehen können. Aber mit dem Laubhüttenfest können wir als Gemeinde eigentlich bisher noch gar nichts anfangen. Aber wir werden am Montag und Dienstag mehr darauf zu sprechen kommen, was das für uns als Gemeinde bedeutet und auch was es für Israel bedeutet, die Erfüllung dieses Festes. Also Israel sollte 50 Tage zählen bis zur Feier dieses Tages. Und dann wollen wir mal schauen, was passiert ist, als Israel 50 Tage nach dem Auszug aus Ägypten unterwegs war, ist was Interessantes passiert. Da lesen wir im zweiten Buch Mose, Kapitel 19, im dritten Monat nach dem Auszug der Kinder Israels aus dem Land Ägypten, kamen sie an eben diesem Tag in die Wüste Sinai. Sie waren von Rephidim ausgezogen und in die Wüste Sinai gekommen und lagerten sich in der Wüste, und Israel lagerte sich dort am Berg gegenüber. Die Bibel sagt, sie sind im dritten Monat an eben diesem Tag dort angekommen. Die Rabbiner sagen, dieses bedeutet, dass Israel, da gibt es jetzt verschiedene rabbinische Auslegungen, ich will mich da gar nicht festlegen, aber dass Israel zum Zeitpunkt von Pfingsten am Berg Sinai gewesen ist. Wir lesen, es war der dritte Monat. Der erste Monat war Pesach, am 15. hat Pesach begonnen. Wir wissen nicht genau, wann, als Jesus gestorben ist, wann genau dieser Schabbat nach der Kreuzigung war, beziehungsweise wir wissen es, weil Jesus sagt, er ist 3 Tage lang tot gewesen, am dritten Tag auferstanden. Aber die Bibel sagt, dass am 15. Tag Pesach gefeiert wird. Wenn wir das bis zum Ende des Monats rechnen, sind noch weitere 15 Tage übrig. Dann kommt der zweite Monat, das sind nochmal 30 Tage, das heißt, wir haben schon mal 45 Tage. Und dann sagt die Bibel, am dritten Monat, manche Rabbiner sagen, es war am ersten des Monats, manche sagen, es war zum Pfingsttag, sind sie dort angekommen am Berg Sinai, aber es war auf alle Fälle um die Zeit Pfingstens, ich vermute, es war wahrscheinlich der erste Tag von diesem dritten Monat, wo sie angekommen sind. Und dann gebe ich euch eine Hausaufgabe, lest das mal zu Hause durch. Hat Gott denn, als sie angekommen sind am Berg Sinai, hat Gott den Mose zu sich hochgerufen? Und er hat gesagt, Gott, Mose, komm rauf, und er gibt ihm eine Botschaft für sein Volk: Wenn ihr tut, was ich euch befehle und was meine Gebote sind, dann möchte ich euch zu einem Volk von Priestern, ein königliches Priestertum aus euch machen. Und er sagt ihnen, geht zurück zum Volk, sag ihnen, sie sollen sich heiligen, und am dritten Tag werde ich ihnen begegnen. Das heißt, wenn am nächsten Tag der Mose raufgegangen ist, dann sind ungefähr 4 Tage verstrichen, dann bis tatsächlich Gott diesem Volk begegnet hat. Wie immer man zählen mag, aber auf alle Fälle ist Israel in der Zeit von Pfingsten am Berg Sinai gewesen. Und alle Juden heute sagen, das Pfingstfest gedenkt eigentlich der Gebung der Tora oder der Gesetzgebung am Sinai. Und das ist die Bedeutung vom Pfingstfest, wie es die Juden heute feiern, eben die Gesetzesgebung am Berg Sinai. Und wir lesen hier jetzt im Vers 16 bis 19, und es geschah, als der dritte Tag kam und es noch früh am Morgen war, da erhob sich Donner und Blitzen und eine dichte Wolke lag auf dem Berg und es ertönte ein sehr lauter Schall von einem Schofarhorn. Können wir nochmal ein Schofarhorn bekommen? Dann wisst ihr, wie sich das angehört hat. Es war nicht nur eins, hier heißt Schall von Schofarhörnern. Also so hört sich das Schofar, und ich denke, dieser Schofarbläser verdient einen großen Applaus, weil ich kenne wenige Schofarbläser, die so einen klaren Ton wie er rauskriegen. Meist hört sich das ein bisschen jämmerlich an. Und wenn ihr ihn jetzt gehört habt, dann versteht ihr auch den folgenden Vers, da erschrak das ganze Volk im Lager. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen und sie stellten sich unten am Berg auf. Aber der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabstieg und sein Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. Das heißt, als dieser Pfingsttag dort am Berg Sinai gekommen ist, dann ist der Herr mit Feuer und Rauch und mit großem Schofarabgeblase auf diesen Berg Sinai herabgekommen. Und das ist das, was das jüdische Volk als das Pfingstfest versteht, dass der Herr mit Feuer auf den Berg Sinai kam und dass er dann, und wir lesen das später in den folgenden Verse, dass er an diesem Tag seinem Volk die Gebote und die Gesetze gab. Lasst uns jetzt, behaltet mal den Finger da drinnen ab in 2. Mose 19 und lasst uns in Apostelgeschichte 2 aufschlagen, was sich im Neuen Testament ereignet hat. Apostelgeschichte 2. Und da lesen wir, und als der Tag von Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen her, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind, erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen, und es erschienen ihnen Zungen wie Feuer, die sich zerteilten und sich oben auf einen jeden von ihnen setzten, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen, wurde bestürzt. Jeder von ihnen hörte ihn in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle und verwunderten sich und sprachen zueinander: Sind diese nicht, die da reden, alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Parther, Meder, Elamiter, die Bewohner von Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus, Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens und Kyrene und von den hierweilenden Römern, Juden und Proselyten, Kreter, Araber, wie hören sie in unserer Sprache die großen Taten Gottes verkündigen? Sie entsetzten sich aber und gerieten in Verlegenheit und sprachen zueinander: Was soll das wohl sein? Das Interessante ist, damals, als Israel aus Ägypten auszog, kam sie an den Berg Sinai. Der Herr kam mit Feuer und Rauch auf den Berg Sinai am Pfingsttag. Und das Interessante ist, die Apostelgeschichte sagt, als sich aber der Tag zu Pfingsten erfüllte, es war also ganz genau an demselben Pfingsttag, als Israel am Berg Sinai war. Da heißt, er kann ebenso wie damals auf dem Berg Sinai, es ist Feuer herabgekommen vom Gott. In der ersten Gemeinde hat sich's auf Menschen gesetzt, damals hat sich's auf den Berg Sinai gesetzt. Es geschah ein großes Brausen mit Wind, heißt es. Da kam eine große Wolke auf den Berg Sinai. Und wir haben sehr viel Parallelen in diesen zwei Ereignissen. Wir wollen uns heute Morgen mal damit beschäftigen, was sind eigentlich diese Parallelen, was bedeuten die eigentlich für uns ganz praktisch? Als Mose das Volk Israel zum Berg Sinai führte, hat er ihnen geboten, zum Ersten, ihr dürft den Berg nicht berühren, bringt nicht mal euer Vieh in die Nähe des Berges, weil solltet ihr diesen Berg berühren, dann werdet ihr alle von der Herrlichkeit Gottes und vom Wesen Gottes verzehrt werden, denn unser Gott ist ein heiliger Gott. Haben wir gestern schon darüber gesprochen, dass auch das Neue Testament uns das lehrt, dass der Hebräerbriefschreiber sagt, es ist ein furchtbar Ding, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wenn unser Leben nicht versöhnt ist mit Gott, ist es unmöglich für jedes menschliche Wesen, sich in die Gegenwart Gottes zu begehen. Der Prophet Jesaja hat es mal selber erlebt, ein Mann Gottes. Er sah diese Vision, wie die Cherubim im Himmel waren, vor dem Thron Gottes, den Herrn anbeteten. Und als er das alles gesehen hat, hat er regelrecht einen Schrei des Entsetzens ausgerufen. Er hat gesagt, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann unreiner Lippen. Und es war nicht irgendwo ein Sünder von Israel, sondern es war einer der größten Propheten Israels zu der damaligen Zeit. Selbst ihm ist so ergangen, hat gemerkt, er kann eigentlich als Mensch nicht in der Gegenwart Gottes es aushalten. Mose warnt das Volk, berührt den Berg nicht, weil die Gegenwart Gottes ist dort. Jedoch Gott ruft Mose zu sich auf den Berg hinauf und die Bibel sagt, der Herr sprach zu ihm. Mose antwortete, der Herr hat geantwortet. Es ist ein richtiger Dialog zwischen Gott und Mose auf dem Berg Sinai entstanden. Und dann heißt es in Kapitel 20, und es ist die gleiche Geschichte, es wurde dann oft aus dem Zusammenhang herausgelesen, wie nun der Herr zu Israel sprach, offensichtlich mit einer hörbaren Stimme, dass das ganze Volk tatsächlich das Wort Gottes, die Stimme Gottes hörbar gehört hat. Du sollst dir keine anderen Götter neben mir machen. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Du sollst den Schabbattag heiligen. 6 Tage sollst du arbeiten und deine Werke tun, am 7. den Schabbat halten. Dann heißt, du sollst Vater und Mutter ehren, damit du lange lebst. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deine Nächsten. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten, noch begehren die Frau deines Nächsten, noch den Knecht, noch die Magd, noch sein Rind, noch sein Esel, heute würde man sagen sein Mercedes oder sein BMW. Und dann heißt es, und das ganze Volk nahm die Donnerstimme und die Flammen wahr und den Schall des Schofarhörner und den rauchenden Berg. Als nun das Volk dies wahrnahm, zitterte es und stand von ferne und es sprach zu Mose, rede du mit uns und wir wollen hören, aber Gott soll nicht mehr mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Das heißt, Gott hat gesprochen vom Berg runter und das müsst ihr euch tatsächlich so vorstellen, dass dieses Volk, 1 Million Menschen dort waren, hörbar mit ihren Ohren die Stimme Gottes gehört haben, wie sie vom Berg runterkam, von Berg Sinai. Und als Gott diese Gebote an Israel weitergab, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht begehren, ich denke, das war wie eine Überzeugung im Herzen von jedem einzelnen Israeliten, der dort vor Gott stand, dass sie eigentlich Sünder sind und eigentlich mit Gott lieber nichts zu tun haben wollen. Deswegen haben sie gesagt, Mose, geh lieber du hin, sprich du mit Gott, wir können die Stimme Gottes nicht ertragen, wir wollen lieber im Zelt sein, sei du unser Mittler. Das heißt, diese Gesetzgebung Gottes war so eine Überzeugung für Israel, dass sie gesagt haben, nee, wir wollen die Stimme Gottes eigentlich gar nicht hören. Das kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen, wenn man heute in der Gemeinde ist. Man sagt oft und vielleicht manchmal auch ein bisschen lapidar, oh, ich würde gern mal Gott sehen oder ich würde gern mal seine Stimme wirklich hörbar wahrnehmen. Aber ich denke, wir können uns das gar nicht vorstellen, was es eigentlich heißt, vor dem Schöpfer von Himmel und Erde zu stehen. Und Israel hat dieses Erlebnis gemacht und sagt, wir können es nicht aushalten. Mose, geh du hin, sprich du, sei du unser Mittler. Aber wir können nicht mehr länger die Stimme Gottes anhören. Und dann in 2. Mose, Kapitel 3, 31, lesen wir dann das Endprodukt von dem, was damals am Pfingsttag in Sinai geschah. Mose ging immer wieder rauf auf den Berg und Gott hat ihm weitere Gebote gegeben, ganz praktische Gebote fürs menschliche Zusammenleben, was man machen soll, wenn ein Tier in den Brunnen fällt etc., dass man sein Haus ja oben eine Böschung oder eine Abgrenzung hat, dass niemand runterfällt, ganz praktische Dinge zum Teil. Gleichzeitig hat er eine Offenbarung von Gott bekommen über die Stiftshütte und über all die Elemente, was die Stiftshütte betrifft. Und dann kam Mose zurück vom Berg und es heißt hier in Vers 18 in Kapitel 31 Und als er mit Mose auf dem Berg Sinai zu Ende geredet hatte, gab er ihm die beiden Tafeln des Zeugnisses, Tafeln aus Stein, beschrieben mit dem Finger Gottes. Das war das Endprodukt von Pfingsten in gewisser Weise damals in der Wüste Sinai, dass Mose vom Berg herabkam und was er in der Hand gehabt hat, war das Ergebnis von dem Pfingsten damals 1500 Jahre vor Christus. Zwei Steintafeln beschrieben mit dem Finger Gottes. Nun, man kann sich jetzt fragen, für uns, vor allem diejenigen, die sich ein bisschen mit charismatischen Dingen auch auseinandersetzen, wenn wir heute an Pfingsten denken, sagen, ja, das ist das Fest des Heiligen Geistes. Man kann sich jetzt fragen, Mensch, wo war denn da der Heilige Geist? Das hat ja gar nichts mit dem Heiligen Geist zu tun, was damals in der Wüste passiert ist. Und es ist interessant zu sehen, was die Bibel über den Finger Gottes schreibt. Wer eine Bibel hat, ich möchte euch bitten, dass ihr mal aufschlagt in Lukas Kapitel 11, Vers 20. Dort beschreibt uns die Bibel eine Begebenheit. Jesus treibt einen Dämonen aus, einen Jungen, der dämonisch belastet oder besessen ist. Und Jesus treibt diesen Dämonen aus. Die Pharisäer kommen und sehen das und es passt ihnen nicht. Es passt auch heute manche Leute nicht, wenn sie solche Sachen sehen. Und sagen, ja, wir wissen schon, was hier passiert. Jesus treibt diesen Dämonen nur aus durch Beelzebub selber. Jesus ist selber ein dämonisch belasteter Mann. Das hört man heute auch oft, wenn es um charismatische Dinge geht, die sagen, ja, das ist irgendein Geist von unten oder was. Haben damals Jesus ganz genau die gleiche Auseinandersetzung gehabt. Und dann antwortete ihnen Jesus, ist eine Lehre, da möchte ich gar nicht drauf eingehen. Er sagt, passt auf, wenn es um den Heiligen Geist geht, dass er ihn nicht lästert. Und das sind sehr ernste Worte, die Jesus hier an die Pharisäer richtet. Also passt auf, sagt er, sowas zu sagen, aber dann gibt er eine interessante Aussage. Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Wir haben gerade vom Finger Gottes gelesen. Mose kam zurück vom Berg Sinai, hat die zwei Steintafeln in der Hand gehabt, beschrieben mit dem Finger Gottes. Und Jesus sagt hier, wenn ich Dämonen mit dem Finger Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Jetzt müssen wir uns fragen, was ist eigentlich dieser Finger Gottes? Die Bibel ist so gut und erklärt es uns eigentlich selber, weil wenn wir die gleiche Geschichte im Matthäus-Evangelium nachlesen, Matthäus Kapitel 12, dann finden wir dort die identische Geschichte, alles genauso, wie wir es hier im Lukas gerade gelesen haben. Aber da ist ein kleiner Unterschied drin und den lese ich euch vor. Matthäus 12, Vers 28 sagt Jesus, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Das heißt, was die Bibel hier macht, sie erklärt sich, ist im Prinzip im Kommentar zu sich selbst. Sagt, wenn ihr wissen wollt, was der Finger Gottes ist, schaut die Parallelstelle an in Matthäus. Und der eine sagt, Jesus spricht vom Finger Gottes, ich treibe die Dämonen vom Finger Gottes aus. Matthäus legt es uns im Prinzip aus und sagt, Jesus treibt die Dämonen durch den Heiligen Geist aus. Das heißt, als Mose damals auf dem Berg Sinai war und die Tafeln Gottes von Gott empfangen hat, da ist dort auf dem Sinai der Heilige Geist gewesen. Ist mit Feuer auf diesen Berg herabgekommen und hat dann der Heilige Geist auf diese steinerne Tafeln hat die Gebote Gottes geschrieben. Und warum ist das jetzt so wichtig für uns? Was hat es für uns zu bedeuten? Lasst uns mal in 2. Korinther Kapitel 3 gehen. Da schreibt Paulus in die Gemeinde von Korinth, er verteidigt in gewisser Weise seinen Dienst und sagt, ja, manche Leute brauchen ein Empfehlungsschreiben von mir und wollen Empfehlungsbriefe von mir haben. Das braucht man ja heute, wenn man sich bewirbt irgendwo. Wobei die heute meistens nichts mehr aussagen, weil man eigentlich gar keine negative Dinge reinschreiben darf. Man darf ja nur noch gute Sachen schreiben. Das ist immer schwer herauszufinden, wie gut ist denn der tatsächlich. Aber da gibt es dann mittlerweile auch so gewisse Geheimcodes. Aber hier schreibt Paulus, fangen wir wieder an, uns selbst zu empfehlen oder brauchen wir etwa, wie gewisse Leute, Empfehlungsbriefe an euch oder Empfehlungsbriefe von euch. Und jetzt passt auf, was er sagt, unser Brief seid ihr selbst. Also wenn jemand sehen will, was für ein Dienst oder was für eine Art Arbeit wir gehen, der soll am besten in die Gemeinde von Korinth gehen, da kann er sehen, was für ein Dienst ich mache. Schaut euch die veränderten Leute in Korinth an, dann wisst ihr, was meine Arbeit oder was von Art Ministry ich habe. Und dann sagt er in Vers 3, Es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christi seid, durch unseren Dienst ausgefertigt, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, wie auch auf dem Berg Sinai, da war der Finger Gottes, der Heilige Geist. Aber jetzt passt auf, da kommt der Unterschied. Geschrieben mit dem Geist des lebendigen Gottes, aber nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Was das jetzt heißt, der Geist Gottes ist damals auf den Berg Sinai herabgekommen. Das Hauptwerk, das der Geist Gottes damals im Berg Sinai war, dass er dem Mose und dem Volk Israel Gebote gegeben hat, die auf steinerne Tafeln geschrieben worden sind. Was am Pfingsttag in Apostelgeschichte 2 passiert ist, ist, dass in gleicher Weise der Heilige Geist herabgekommen ist. Und wir sehen hier schon den Unterschied. Die Feuerflammen sind nicht auf ein Stück Stein oder auf einen Felsen gefallen, sondern auf die 120, die dort gesessen sind, waren plötzlich über jedem Einzelnen von ihm ist eine sichtbare Feuerflamme gewesen. Und die Bibel sagt hier, was geschehen ist in den Herzen von diesen Männern ist, dass das Gebot Gottes jetzt nicht mehr auf Steine geschrieben worden ist oder auf ein Buch oder mit Druckerschwärze auf Papier, sondern dass der Heilige Geist kam und die Herzen von diesen 120 Jüngern radikal verändert hat. Und das sehen wir schon in den ersten Kapitel der Apostelgeschichte. Wenn ihr seht, wenn ihr die Jünger anschaut, bevor Jesus gestorben ist, in einer Zeit großer Not, wo Jesus ihnen gesagt hat, ich gehe jetzt nach Jerusalem zum Kreuzigen, die haben nichts Besseres zu tun, zu wissen gehabt, als sich untereinander zu streiten, wer denn der Größere ist. Haben miteinander Rängekämpfe gehabt. Ja, wer ist denn eigentlich der Chef von uns Jüngern? Wer darf zur Rechten Jesus sitzen oder zur Linken? Und Jesus hat sich manchmal aufgeregt, hat gesagt, Mensch, habt ihr es immer noch nicht kapiert? Wie lange muss ich denn noch bei euch sein? Das Problem war, dass ihre Herzen immer noch nicht von der Realität Gottes ergriffen worden sind und verändert worden sind. Was ich auch heute Morgen gesagt habe, als Elia am Berg Karmel war, das Volk hat zwar spontan in einer Emotionsbewegung gesagt, jawohl, der Herr ist Gott, der Herr ist der Gott Israels, aber letztendlich ihre Herzen sind nicht verändert worden. Das ist auch ein Problem, das Mose immer wieder, bis im 5. Buch Mose sagt er, sagt, das Problem bei euch, sagt er, dass Gott eure Herzen immer noch nicht beschnitten hat. Und hat vorausgesehen damals, als Israel noch in der Wüste war, Israel wird eines Tages das Land verlassen müssen, so lang, bis Gott ihre Herzen beschneiden wird. Gott hat damals die Herzen der ersten Jünger beschnitten. Und aus den Männern, die damals untereinander gekämpft haben und gestritten haben, und Angst gehabt haben noch vor den Römern nach dem Tod Jesu, haben sie alle Türen hinter sich verschlossen, dass ja die Römer nicht reinkommen. Stand plötzlich Petrus auf, als ob er ein anderer Mann wäre. Eine Menge von tausenden Leute stehen vor ihm. Die Bibel sagt, 3000 Leute haben sich allein bekehrt an dem Tag. Das heißt, die Leute, die dort um ihn herum waren, waren tausende Leute. Und der Mann, der nur vor wenige Tage die Tür hinter sich verschlossen hat, gesagt, wir wollen lieber fischen gehen. Wir wissen immer, wie es weitergeht. Der Mann stand auf, hat vor tausende Leute eine Botschaft gebracht, dass sich 3000 Leute bekehrt hat. Aus dem Mann, der Menschenfurcht gehabt hat, ist plötzlich ein Mann geworden, der Mut und Kraft gehabt hat, von Gottes zu tun. Die Leute, die noch gestritten haben, wer ist der Größere unter uns, sagt die Bibel. Sie haben so eine Einheit untereinander gehabt, dass keiner von irgendwas gesagt hat, ja, das gehört mir. Alles war gemeinsam geteilt. Es war eine Einmütigkeit unter diese Gemeinde, wie sie, denke ich, bis heute nur in ganz wenigen Gemeinden noch erlebt worden ist. Gott hat in dem Tag, als das Feuer des Geistes kam, das Herz dieser Menschen geändert und seine Gebote auf dieses Herz geschrieben. Und die Bibel sagt uns, das ist eigentlich der neue Bund, in dem wir als Christen leben. Jeremia Kapitel 31, und es ist eine Stelle, ich lese es der Zeit halber nicht vor, die wird zweimal im Hebräerbrief auch zitiert und auf uns angewendet, die wir an Jesus glauben. Jeremia Kapitel 31, da heißt, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da mache ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss, an dem Tag, da ich sie in der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Das heißt, den neuen Bund, den ich mit Israel machen werde, wird nicht so sein wie der Bund während dem ersten Pesachfest oder während dem Moment, wo sie in den Berg Sinai kamen, sondern es wird ein anderer Bund sein. Vers 33, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinem Nächsten und keiner mehr seinem Bruder lehren und sagen, erkenne doch den Herrn, denn sie werden mich alle erkennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetat vergelten und an ihre Sünden nicht mehr gedenken. Die Bibel sagt, den Bund, den ich mit Israel machen werde, wird nicht so sein wie damals auf dem Sinai, wo ich die Gebote auf steinerne Tafel geschrieben habe, sondern es sagt, den neuen Bund, den ich machen werde mit meinem Volk, sagt, ich werde meine Gebote in ihre Herzen schreiben. Und der Hebräerbriefschreiber sagt uns in zwei Stellen, dass das genau der Bund ist, unter dem wir als Gemeinde Jesu stehen. Dass der Heilige Geist das erste und wichtigste Werk, das er in uns vollbringen möchte, ist, dass er die Gebote Gottes und das Wesen Gottes in unsere Herzen schreibt. Und das ist ein enorm wichtiger Punkt, den wir verstehen müssen. Ich höre es immer wieder und wir erleben es, denke ich, jeder von uns selber, dass unser menschliches Herz eigentlich nicht in der Lage ist, den Anforderungen Gottes zu entsprechen. Paulus selber sagt es im Römer Kapitel 7, ich elender Mensch, sagt er, das Gute, das ich eigentlich tun will, das tue ich gar nicht und das Schlechte, das ich nicht tun will, das tue ich ständig und ich denke, wenn ich heute Handzeichen haben würde, wem es so ergeht, da werden wahrscheinlich alle Hände hochgehen. Eigentlich haben wir alle mit dem Problem zu kämpfen. In Jeremia Kapitel 17, Vers 9, da lesen wir, durchaus trügerisch oder überaus trügerisch ist das menschliche Herz und bösartig, wer kann es ergründen? Und wir müssen das erkennen, dass das eigentlich der Zustand eines jeden Herzens von ist, bevor wir Jesus kennengelernt haben. Ein trügerisches Herz. Der Hebräer, im Hebräischen, dieser Vers in Jeremia Kapitel 17, Vers 9, da ist in der hebräischen Zeitform das Wort eigentlich nicht im Passiv, also dass sich das Herz leicht betrügen lässt, sondern das Wort ist eigentlich im Aktiv geschrieben. Das heißt, dass das Herz ein Ding ist, wo uns als Menschen ständig hinters Licht führt und ständig bedrückt. Und ich denke, wenn wir ehrlich mit uns sind, dann merken wir manchmal das an uns selber, wenn wir Dinge tun und wir sagen, oh, wir machen sie für Gott, aber wenn wir ganz tief in unser Herz reingucken, machen wir sie manchmal vielleicht nur, um die eigene Ehre zu suchen. Unser Herz ist ein sehr trügerisches Herz. Und wir haben ein Riesenproblem mit unserem Herz. Es widerspricht dem Gesetz Gottes ständig. Irgendwo mit unserem Verstand und mit unserem Gefühl und Geist stimmen wir ihm eigentlich zu. Wir merken, ja, wir wollen eigentlich so sein wie Jesus. Aber dann kann es schon sein, in der nächsten Minute, dass wir in eine Situation kommen und genau das Gegenteil machen, wie das, was wir eigentlich tun wollen. Und deswegen ist der Heilige Geist so wichtig für uns. Weil der Buchstabe, sagt das Neue Testament im 1. Korinther, die Stelle, wo wir gerade gelesen haben, der tötet eigentlich. Kein Mensch von uns kann den Buchstaben folgen. Und wenn, dann führt es nur eine tote Religiosität. Aber was der Heilige Geist bei allen von uns bewirken will, ist, dass er letztendlich unser Herz verändern möchte und dass er die Gebote Gottes auf unsere Herzen schreiben möchte. Und ich denke, hier liegt ein Geheimnis, je offener wir vor den Heiligen Geist sind, und je größere Offenheit wir dem Geist Gottes gegenüber zeigen, desto mehr kann er unser Herz verändern. Und ich möchte euch daher einladen, alle, dass ihr heute aus dem Seminar rausgeht und sagt, wir wollen mehr von deinem Geist, wir wollen mehr von dieser Feuerflamme in unser Herz rein, dass sie die Gebote und das Wesen und den Charakter Gottes in unser Herz reinschreiben können. Ein Vers, der mich im Johannesevangelium sehr bewegt im ersten Kapitel, ich denke, es ist der Vers 14, da heißt es im ersten Vers, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Aber dann heißt es später im Vers 14, aber das Wort Gottes ist Fleisch geworden und wohnte unter uns. Mit anderen Worten, als Jesus damals auf der Erde gewesen ist, ich denke, die Jünger haben täglich ein Aha-Erlebnis gehabt, als sie mit Jesus zusammen war, wie er gegessen hat, wie er mit Menschen gesprochen hat, wie er mit Frauen umgegangen ist, dass sie gesagt haben, ach, so ist es gemeint in der Tora. So hat es Gott eigentlich gemeint. Und der Lebensstil, den Jesus geführt hat, war eigentlich ein Lebensstil oder ein Wort Gottes, das man anfassen konnte. Und das ist ein Gebet, das ich für mein Leben habe, immer wieder, dass ich sage, Herr, ich möchte, dass das Wort Gottes auch bei mir Fleisch wird. Dass wenn Menschen mit mir zusammen sind, dass sie eigentlich dein Wesen und deinen Charakter erkennen können. Und ich denke, Gott möchte es machen. Er möchte es bei euch machen. Das gilt nicht nur für Jesus. Er war der Erstling von vielen Brüdern, die genau in dem gleichen Lebensstil eigentlich leben sollten wie Jesus. Aber ich möchte noch einen zweiten Punkt hinzufügen. Das Interessante ist, die Bibel sagt, dass Feuerzungen damals auf die ersten Jünger gefallen ist. Die Rabbiner sagen, dass damals auf dem Berg Sinai auch Feuerzungen gewesen sind. Sie sagen, als das Wort Gottes auf den Berg Sinai herabkam, da war es, als ob ein Hammer auf einen Amboss schlägt und es sind Feuerzungen, so sagen sie, in 70 verschiedene Sprachen ausgegangen von diesem Berg. Und das Gebot Gottes ist eigentlich nicht nur in Hebräisch, sondern die Rabbiner zumindest sagen sie, ich weiß nicht, inwieweit das stimmt oder nicht, aber es ist eine interessante Auslegung. Sie sagen, das Wort Gottes ist damals eigentlich in allen gesprochenen 70 Sprachen damals hörbar gewesen. Interessant, die gleiche Parallele haben wir in der Apostelgeschichte, dass alle Leute in verschiedenen Sprachen die ersten Jünger preisen konnten und loben konnten. Mit anderen Worten, was Gott gesagt hat, die Gebote Gottes hier, die sind nicht nur für die Juden da, sondern das sind universelle Gebote Gottes für die ganze Menschheit. Aber was noch wichtiger ist, und es ist interessant, was man hier in den Qumran-Rollen findet. Ich bin vor einiger Zeit auf eine Rolle gestoßen. Ich habe die vergangenen Jahre immer wieder mich mit den Qumran-Rollen beschäftigt und einer der Rollen, die hat meine Aufmerksamkeit gewonnen, die heißt die Feuerzungenrolle, wird sie von den Archäologen genannt. Das hat mich interessiert, was da in der Feuerzangenrolle steht. Das sind nur ein paar, nicht Feuerzangenbowle, sondern Feuerzungenrolle. Also die Feuerzungenrolle aus Qumran, damit hier keine Missverständnisse entstehen. Das sind nur wenige Fragmente, haben überlebt und es sind vielleicht 10 Sätze, die da noch zum Teil nur halb existieren. Aber wenn man diese im Zusammenhang liest, geht es darum, und deswegen heißt sie Feuerzungen, weil das Wort mehrmals vorkommt. Es wird beschrieben, wenn der hohe Priester in die Gegenwart Gottes ins Allerheiligste ging und das Urim und Thurim befragt hat, diese zwei Steine, die Gott dem hohen Priester gegeben hat, dann sind Feuerzungen, so heißt es dort im Hebräischen, auf ihn herabgekommen und haben dann die verschiedenen Buchstaben auf seiner Brustplatte beleuchtet und haben so in dieser Art und Weise zum hohen Priester gesprochen. Josephus Flavius ergibt uns einen ähnlichen Bericht in seine Schriftwerke über den hohen Priester. Er sagt das Gleiche, dass Gott in der übernatürlichen Weise diese 12 Bruststeine beleuchtet hat in verschiedenen Stellen und dass er so zu dem hohen Priester gesprochen hat. Das heißt, für das jüdische Volk damals, Feuerzungen haben das symbolisiert, dass Gott zum hohen Priester gesprochen hat. Und es war eine privilegierte Position, die der hohe Priester gehabt hat, dass Gott mit einem Menschen einmal im Jahr, manchmal vielleicht wenige Momente gab es noch, wo er noch zusätzlich zu Gott kam, aber in der Regel nur einmal im Jahr zu Gott gehen konnte und da hat Gott zu ihm gesprochen. Und es war eine Revolution für die Juden damals, weil mit Feuerzungen, da haben die gewusst, was das bedeutet. Das ist was für der hohe Priester. Da haben die plötzlich diese 120 ungelehrte Galiläer sitzen sehen, die nicht mal ein Theologiestudium gehabt haben, geschweige denn aus dem Stamm Levi kamen. Plötzlich sind Feuerzungen auf die Leute runtergekommen. In andere Worte, Gott hat gesagt, ich möchte mit euch kommunizieren, ich möchte mit euch sprechen. Und genau das, wir haben nachher noch Fragen und Antwortzeit. Aber genau das sagt auch der Jeremia hier. Er sagt, wenn ich meinen neuen Bund mit euch machen werde, da wird es nicht mehr so sein, dass ihr sagt, ja, du suchst für uns den Herrn oder ich lese es euch vor. Es wird keiner mehr zu seinem Nächsten sagen und keiner mehr zu seinem Bruder lehren sagen, erkenne doch den Herrn, denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten und unter ihnen spricht der Herr, denn ich werde ihre Missetat vergelten und ihre Sünden nicht mehr gedenken. Was Gott sagt, ist, dass man nicht mehr zum anderen gehen muss und eigentlich der Wille Gottes rausfinden muss und dass eigentlich der Heilige Geist zu jedem Einzelnen von euch sprechen will. Dass jeder Einzelne von euch eigentlich diese Feuerzungen auf sich haben sollte, wo der Heilige Geist in euer Leben hineinsprechen möchte. Genau das hat Petrus in der Apostelgeschichte gesagt. Apostelgeschichte 2, als er mit der Menge konfrontiert ist, die fragen, was ist denn da passiert? Und sagt Petrus, ja, das, was ihr hier seid, ist das, was hier steht in der Bibel. Und er zitiert jetzt aus Joel Kapitel 3 und sagt, in den letzten Tagen, da werde ich meinen Geist auf alles Fleisch ausgießen, Eure Söhne und eure Tochter werden weissagen, eure jungen Männer, sie werden Gesichte sehen, eure Älteste werden Träume haben, ja sogar über meine Knechte und meine Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen und sie werden weissagen. Was Gott hier sagt oder was Petrus sagt, die Feuerzungen, die ihr hier seid, ist eigentlich, dass Gott mit jedem von den Leuten, die ihr hier gesehen habt, kommunizieren will. Ob sie jung sind oder ob sie alt sind, ob sie männlich sind oder ob sie weiblich sind, ob sie hohe Leute sind, Könige, Priester oder ob sie nur Mägde und einfache Sklaven sind. Gott möchte, dass jeder in Kommunikation mit Gott ist. Deswegen sagt Paulus in die Gemeinde in Korinth, sagt er, die Gemeinschaft oder die Koinonia des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das heißt, dass Gott eigentlich der Heilige Geist mit jedem von euch Gemeinschaft haben will und kommunizieren will mit euch. Dass ihr nicht wegen jedem Problem zum Seelsorger springen müsst und versuchen wollt, was eigentlich andere Leute für euer Leben haben, sondern dass eigentlich Gott selber mit eurem Leben kommunizieren will und in euer Herz selber hineinsprechen will. Das ist der neue Bund, den Gott mit uns machen will. Und ich möchte euch da dazu ermutigen, dass ihr sensibel werdet auf die Stimme Gottes. Meine Frau und ich, wir waren diese Woche auf der Schwäbischen Alb, wo unsere Eltern wohnen, und wir haben einen Schäfer gesehen. Er hat eine große Schafherde gehabt mit 500 oder 600 Schafe. Und wir haben ihn gefragt, ja, wie ist denn das mit dem Bibelvers? Stimmt es tatsächlich, wenn Jesus sagt, ja, meine Schafe hören meine Stimme? Hören die überhaupt auf sie? Dann hat er gesagt, ja, das kommt drauf an. Er hat gesagt, die Schafe, die jetzt schon einige Monate bzw. Jahre mit mir zusammen sind, die hören auf mich und die folgen mir auch. Er hat gesagt, wenn sie nur kurze Zeit mit mir zusammen sind, wird es schwierig für sie, meine Stimme zu erkennen. Aber je länger ich mit ihnen gemeinsam bin, desto länger erkennen sie, je mehr erkennen sie meine Stimme und dann hören sie auf mich. Und das war für mich eine Lektion. Je länger wir mit Jesus zusammen sind, desto länger und desto mehr werden wir die Stimme Jesu erkennen. Vielleicht am Anfang ist es noch schwierig herauszufinden, was ist mein Herz, was ist Jesus, der spricht, was ist der Heilige Geist. Aber je länger wir mit Jesus zusammen sind, desto mehr erkennen wir die Stimme Jesus in unserem Herzen. Und ich denke, wir wären überrascht, wenn wir heute noch Feuerzungen über uns sehen würden, wie damals am Pfingsten. Ich denke, dass da viel mehr Feuerzungen auf uns eigentlich sitzen würden, als wir eigentlich denken. Als meine Frau und ich uns überlegt haben, wie es weitergeht, und der Herr zu uns gesprochen hat und gesagt, ja, ihr sollt nach Israel gehen. Ich denke, wenn jemand ein geistliches Auge gesehen hätte, da hätte er eine Feuerzunge über unserem Haupt gesehen. Vielleicht manche von euch, wo ihr überlegt habt, sollen wir nach Teneriffa gehen zum Urlaub oder zur Zeltstadt, und irgendwas in eurem Herzen hat gesagt, ja, wir gehen lieber in die Zeltstadt. Ich denke, da war eine Feuerzunge auf eurem Haupt, weil der Heilige Geist zu euch gesprochen hat. Und ich denke, Gott möchte mit euch sprechen und mit euch kommunizieren. Es ist nicht nur ein Privileg vom Hohenpriester oder von irgendwelchen supergeistlichen Leuten, die wir zu Rat ziehen sollen, sondern eigentlich Gott möchte mit jedem von euch sprechen. Das ist der neue Bund, den Gott mit uns machen will. Und dazu möchte uns Gott helfen. Ich habe noch einen dritten Punkt, den möchte der Zeit halber abkürzen oder vielleicht nur den Vers kurz lesen. Die dritte Auswirkung des Heiligen Geistes. Das erste ist, er möchte unser Herz verändern. Das zweite ist, er möchte mit uns kommunizieren. Und das dritte ist, er möchte uns Kraft geben, und ich möchte hier nur einen Vers lesen, der kurze halber Römer 15, Vers 18. Römer 15, Vers 18 und 19. Denn ich würde nicht wagen, von irgendetwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen durch Wort und Werk, in der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft des Geistes Gottes, so dass ich von Jerusalem an und ringsum bis nach Illyrien das Evangelium von Christus völlig verkündigt habe. Ist interessant, was hier der Paulus sagt. Er sagt, ich würde es gar nicht wagen, nicht mal drüber nachdenken, irgendwo hinzugehen, das Evangelium zu verkündigen, ohne dass die Kraft Gottes sich manifestieren wird. Weil wenn es nur auf meine menschliche Rede ankommt, sagt er, da bin ich eigentlich verloren. Paulus, es geht immer wieder heraus, war wahrscheinlich gar nicht so ein grandioser Redner, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Aber er ist ein Mann gewesen, durch den sich in ungeheurer Weise die Kraft Gottes bestätigt hat. Wo Menschen befreit worden sind, wo Leute gesund geworden sind, Leute von dämonischen Mächten befreit worden sind. Und Paulus sagt hier über sich, ich würde es gar nicht wagen, das Risiko gar nicht eingehen, zu evangelisieren und den Leuten von Jesus zu reden, es sei denn durch die Kraft von Zeichen und Wunder durch den Heiligen Geist. Und dann sagt er was Interessantes. Und auf diese Weise, sage ich, habe ich von Jerusalem ein bis nach Illyrien, das war der Ort, wo er damals am weitesten erreicht hat, das Evangelium völlig verkündigt. Mit anderen Worten, wenn unser Evangelium nur auf eine verstandesgemäße, überzeugungsweise Art und Weise aufgebaut ist, dann fehlt eigentlich was. Paulus sagt, durch das, dass ich ein Evangelium verkündigt habe, das von Zeichen und Wunder bezeugt worden ist, habe ich das Evangelium völlig verkündigt. Und das ist etwas, muss ich ganz offen sagen, das sehe ich mich noch mehr danach. Die letzten Jahre bete ich das immer wieder, auch über meinen Dienst, sage, Herr, ich möchte, dass du dein Wort Gottes mit folgenden Zeichen und Wundern bestätigen kannst, so wie wir es in der Apostelgeschichte lesen. Und ich sage es euch ganz offen, ich erlebe da viel zu wenig oder fast nur gar nichts. Aber ich weiß, dass Gott es eigentlich bewirken will bei uns. Und ich möchte euch alle Mut machen, rechnet mehr mit der Kraft Gottes. Und wiederum hier, ich denke gar nicht, dass das so sehr nur auf die Reinhard Bonkes und wie sie alle heißen beschränkt ist, sondern ich denke, genauso wie mit den Feuerzungen ist das eine Gabe, die für jeden von euch bereitsteht. Wo Gott jeden von euch gebrauchen kann, im Hauskreis, dass Leute geheilt werden. Vielleicht auf dem Arbeitsplatz, jemand ist in Not und dass er anfängt, für ihn zu beten und fragt, darf ich mit dir beten? Und Gott wird sein Wort bestätigen. Und seid nicht entmutigt, wenn es vielleicht beim ersten Mal nicht klappt. Ich denke, Gott möchte uns das geben und ich bin der Überzeugung und ich spreche aus Glauben, dass das geschehe wird. Und ich möchte euch Mut machen, dass er sagt, jawohl, wir wollen noch mehr von dieser Kraft und Vollmacht des Heiligen Geistes in uns haben. Was ich sagen würde heute Morgen, wenn jemand Fragen hat, dann kann man das vielleicht am Ende im Seminar, kann man zu mir persönlich kommen, aber dass wir vielleicht noch eine Zeit nehmen, ich möchte bitten, dass das Segner-Team nach vorne kommt. Und dass wir vielleicht für diejenigen von euch, die sagen, und ich werde auch mit mir beten lassen, die sagen, ja, wir wollen noch mehr vom Heiligen Geist in unserem Leben. Dass er sagt, jawohl, wir wollen heute Morgen erwarten, dass Gott uns neu tauft mit Geist und Feuer. Dass das Feuer des Geistes Gottes, seine Flamme auf uns herabkommt. Dass der Herr Jesus seine Gebote in unser Herz schreiben kann. Dass er mit uns kommunizieren kann. Und dass er uns helfen kann, den vollmächtigen Dienst auf uns durch unser Leben durchführen zu können. Ich möchte bitten, dass das Segner-Team nach vorne kommt und die Mitarbeiter vom Israel-Kreis, vielleicht kann das Lobpreisteam mitkommen und dass wir es mit einer Zeit der Anbetung begleiten. Und wer Gebet wünscht heute Morgen? Und wie gesagt, ich werde auch mit mir beten lassen, weil ich weiß ich und ich merke, ich brauche es selber auch. Bitte ich euch, kommt nach vorne und sagt, jawohl, wir wollen noch mehr vom Heiligen Geist und werden wir einfach Gott anflehen und erwarten, dass auch unser Gebet heute Morgen erhört. Vielleicht bete ich noch gemeinsam mit uns und wer dann vielleicht schon während dem Gebet empfindet, ja, ich möchte, dass jemand mit mir betet, kommt einfach nach vorne und das Gesegen-Team, Tim, du bist auch mit dabei, wir werden dann mit euch beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort, das mich selber heute Morgen überzeugt und angesprochen hat. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du heute Morgen kommst mit deinem Heiligen Geist, dass du unsere Herzen neu erfüllst. Herr, ich bitte dich, Herr, dass wir geistlich gesprochen heute Morgen sehen, wie neue Feuerzungen auf unser Leben herabkommen. Wie du sprichst da heute Morgen in Situationen hinein, wo vielleicht man nicht weiß, wie man sich entscheiden soll. Herr, dass du neue Vollmacht gibst von deinem Heiligen Geist. Und vor allem bitten wir dich heute Morgen um veränderte Herzen. Herr, du siehst, wo Sünden da sind in unserem Leben, wo wir vielleicht über Jahre hinweg kämpfen und damit nicht fertig werden. Und wir bitte ich, dass dein Heiliger Geist heute Morgen hier reinkommt mit deinem Finger Gottes und unsere Herzen umschreibt. Vater, auch wenn es eine Belastung ist, die vielleicht über Generationen ist, Vater, du kannst unser Herz umschreiben, egal was unsere Vorgeschichte ist. Ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist und dass du uns begegnen möchtest. Ich preise dich dafür im Namen Jesu.